Herzlich willkommen allen Zuschauerinnen und Zuschauern bei der ersten großen Online-Selbstheilungskonferenz in Körper, Lieben und Verstehen. Wir beschäftigen uns, wie ihr alle wisst, mit dem Schwerpunktthema Krebs. Und ein ganz besonders herzliches Willkommen an Ralf Brosius, meinen heutigen Gast.
Hallo.
Ralf Brosius erkrankte vor 10 Jahren an Lungenkrebs. Der Krebs wurde operiert, die Prognose war denkbar schlecht, weil auch die Lymphdrüsen befallen waren. Er entschied sich für einen radikal neuen Weg. Keine Chemotherapie, stattdessen Umstellung auf Rohkosternährung mit hohem Wildpflanzenanteil. Über seinen Weg hat er ein Buch geschrieben, Wildkräuter, meine Lebensretter aus der Natur. Und ich beginne mit einem Zitat von Ralf. Ich war und bin davon überzeugt, dass die Natur für jede Krankheit ein Heilmittel hat und mein Körper, wenn man Nahrung als Medizin richtig anwendet, darauf entsprechend reagieren würde. Und er tat es.
Das habe ich vor einigen Jahren geschrieben und ich bestätige das heute noch. Wir haben ja jetzt Mai und der Mai ist der Monat, in dem alle Kräuter, alle Pflanzen, alle Blumen, alle Bäume zu Leben erwachen. Die Wiesen sind voll, die Gärten sind voll, die Bäume tragen frische grüne Blätter. Es ist eine Wonne und eine Pracht, das jedes Jahr erleben zu dürfen. Und ich habe ganz besonders tiefe Gefühle für den Frühling, weil der Frühling 2007 war für mich natürlich die Erweckung, in Anführungszeichen, meine radikale Umstellung weg von der zivilisierten Kost, von gekochter Nahrung, von allen tierischen Produkten, dann hin zu pflanzlicher Ernährung und besonders aber zu den Wildkräutern, denn die haben ja im Durchschnitt das 10- bis 20-fache Potenzial an Nährstoffen wie unsere gekochte, zivilisierte Nahrung. Und das war für mich natürlich der Schlüssel für meine Heilung, denn diese Kräuter, diese Heilpflanzen haben die Kraft, den Körper, den geschwächten Körper wieder aufzurichten und ihn mit einer Fülle an Nährstoffen zu fluten, in Anführungszeichen, sodass die Zellen wieder beginnen, Nahrung und Nährstoffpotenzial aufzunehmen. Die Zellen werden wieder lebendig. Die Unterernährung hat ein Ende. Und für mich war der Schritt, den ich damals gemacht habe, zwar ein Schritt ins Dunkle, denn ich wusste nicht, ob das überhaupt funktionieren könnte, denn das Wort Rohkost hatte ich vorher noch nie gehört und das Wort Chlorophyll kannte ich auch nicht. Das habe ich alles später erst erfahren und mir zusammengelesen und recherchiert im Internet. Es hat funktioniert und es ist ein unbeschreibliches Energiepotenzial, das in diesen wilden Pflanzen und in der Rohkostnahrung drinsteckt. Allein das Weglassen von Getreide und Milchprodukten, natürlich inklusive Fleisch, bedeutet, dass der Körper wieder auflebt, dass die Verschlackung zurückgeht und dann beginnt auch die Energie im Körper wieder zu zirkulieren. Mhm. Und diese für mich natürlich subjektive Erfahrung, die ich jetzt hier vermittle, hat mittlerweile ja viele Nachahmer gefunden. Und das finde ich auch ganz toll hier in Deutschland und anderswo auch. Mhm. Nicht nur Rohkost, sondern auch die wilden Pflanzen haben Einzug gehalten. Bei vielen Menschen noch nicht genug, wie ich meine. Ich bin immer noch der Einzige hier bei uns im Viertel, der Wildkräuter sammelt, jeden Tag. Aber es werden langsam immer mehr. Und alle diese Menschen, die es jetzt auch schon einige Monate oder Jahre praktizieren, bestätigen das, was ich auch erfahren habe. Das Heilpotenzial und die Lebendigkeit, die zurückkommt in den Körper und in den Geist, sucht seinesgleichen.
Sehr schön. Aber sag mal rein praktisch, wie stelle ich mir das vor? Du gehst also quasi jeden Tag auf die Wiese und sammelst dir da dein Essen zusammen oder wie?
Genau so. Die Wildkräuter werden auch nicht geliefert. Man kann sie auch nicht bei eBay bestellen. Die kommen nicht per Post. Man braucht sie natürlich frisch. Und wenn man diese Gelegenheit hat, und das hat ja ein Mensch in der Großstadt leider nicht oder nur sehr selten, wenn man also am Rand einer Stadt wohnt oder direkt auf dem Land, dann ist es einfacher, Wildkräuter zu finden. Und so gehe ich also jeden Morgen, heute Morgen auch wieder um 7 Uhr, gehe ich mit meinem Sammelkorb und meiner Schere, gehe ich auf Wanderschaft, gehe auf die Jagd und jage meine Kräuter. Und das sind dann vielleicht 200-300 Gramm. Manchmal ist es auch ein ganzes Pfund, 500 Gramm, die ich zusammentrage morgens. Und die gehen dann in den Mixer, in den Revo-Blend. Es kommt Obst dazu, um es schmackhaft zu machen. Es wird alles fein püriert. sind dann gute 2 Liter, auch 2,5 manchmal. Meine Frau und ich trinken dann jeder vielleicht 1,5 Liter morgens und manchmal auch ein bisschen mehr und lassen dann den Rest im Kühlschrank für den Nachtisch nach dem Mittagessen oder für den Nachmittag, um das mit Obst oder auch alleine nochmal zu trinken. Man kann es ja auch mit einem Obstsalat als Dressing quasi hernehmen. Und so habe ich jeden Tag das Frischeste vom Frischen und das Lebendigste vom Lebendigen im Mixer und habe den Genuss, den ich durch die Wildkräuter habe, natürlich ganz frisch und bin darüber sehr froh und bin auch sehr dankbar, das jeden Tag genießen zu dürfen. Im Winter geht das natürlich nicht, aber am Ende des Tages heißt es, selbst ist der Mann, selbst ist die Frau, aufstehen, rausgehen, einsammeln, nach Hause bringen und dann frisch verarbeiten. Das ist der beste Weg, sich lebendig zu ernähren. Und wer die Gelegenheit haben sollte und vielleicht bisher noch nicht auf die Idee gekommen ist, ich rate dringend dazu, das mal auszuprobieren und dann auch den Körper selber entscheiden zu lassen, war das die richtige Wahl oder nicht. Und ich glaube, der Körper wird da Gefallen dran finden und dann hat quasi eine neue Sucht begonnen. Die Sucht vom Brot wird dann kleiner und die Sucht nach Wildkräutern wird immer größer.
Und im Winter, hast du vorhin selber angesprochen, was machst du da?
Im Winter gibt es natürlich einerseits Nahrungsergänzungsmittel, aber es gibt natürlich auch grüne Blätter. Wir brauchen ja frisches Chlorophyll. Das ist der Nährstoff, das ist die Substanz, die der Körper sehr liebt, das grüne Chlorophyll, also das gespeicherte Sonnenlicht in den grünen Blättern. Die gibt es natürlich auch bei den Blättern von Kohlrabi, bei den Blättern von der roten Beete, beim Grün der Möhre, im Spinat, im Mangold, beim Grünkohl, beim Wirsing, beim Postelein, bei der Petersilie oder beim Rucola, im Feldsalat. Also es gibt für den Winter schon ein paar sehr, sehr leckere, hochwertige Produkte aus der Landwirtschaft. Natürlich Bio, wenn möglich, weil es hat mehr Nährstoffe. Und so kommen wir über den Winter von Dezember bis März, sind die zivilisierten, nicht die wilden Monate. Und wir geben noch ein bisschen Nahrungsergänzung dazu, also Pulver wie zum Beispiel Chlorella oder Spirulina oder auch Green Power Melange, ein von mir importiertes Produkt mit. Da sind Gräser drin, da sind Algen drin, da sind Wildkräuter drin. Hm. Und davon geben wir 1-2 Löffel in den Mixer, in den Behälter hinein, um nochmal ein zusätzliches Potenzial an Nährstoffen zu bekommen. Denn die Wintergemüse sind ja auf kultiviertem Boden und teilweise kommen die auch aus anderen Ländern, sind nicht immer regional.
Ja, und oft auch nicht frisch. Ja, ja, sehen zwar genau frisch aus, aber es sind schon Tage vorher geerntet und so weiter.
Ja. Ja, und das bedeutet immer einen Verlust an Nährstoffen. Und um den zu kompensieren, nehmen wir Nahrungsergänzungsmittel, aber vielleicht auch ein paar exotische Gemüse und Obstsorten. Für Goji-Beeren kann man einweichen oder Hanfsamen, geschälte Hanfsamen kann man hineintun, um das komplette Potenzial an den essentiellen Aminosäuren abzudecken. Also es gibt so den einen oder anderen Weg, sich auch im Winter leckere Smoothies zu machen, die auch nahrhaft und sättigend sind. Und es ist und bleibt für mich seit 10 Jahren das beste Frühstück, was es überhaupt gibt. Es gibt kein anderes. Und so kommen wir über den Winter und ab März kommt dann die Energie zurück und jetzt blüht sie gerade richtig auf.
Schön. Mal zurück zu deiner Lebenswende. Der Ausgangspunkt für deine Ernährungsumstellung war deine Krebsdiagnose. Wie war das damals? Wie kam das dazu?
Ich hatte befürchtet, dass es etwas Schlimmes sein könnte, aber habe das irgendwie verdrängt. Ich hatte viel Husten und war abends immer fiebrig und müde und habe dann auch am Schluss Blut gehustet, habe viele Untersuchungen über mich ergehen lassen müssen. Und es hat eine Weile gedauert, bis jemand den Schatten auf der Lunge entdeckt hat. 2 Tage später war ich auch schon im OP und war immer davon ausgegangen, es ist gutartig. Hat mir einfach eingebildet, das ist eine verschleppte Lungenentzündung und so weiter. Geraucht hatte ich schon damals 15 Jahre nicht mehr. Habe dabei leider nicht an Lungenkrebs gedacht, aber es war einer. Und die Empfehlung des Arztes, dann 2 Tage nach dem OP eine Chemotherapie nach Abheilung der Wunde und der Operation anzunehmen, habe ich dann also abgelehnt. Und am 24. Dezember habe ich meine Frau aus dem Krankenhaus abgeholt. Wir haben natürlich über Weihnachten, ich habe viel geweint, weil ich dachte, jetzt ist mein Leben zu Ende. Ich wusste ja nicht, wie es weitergeht. Und Onkologe meinte ja maximal 3 Jahre inklusive der Chemotherapie. Das ist nicht gerade ermutigend, wenn man so jung noch ist. Mhm. Aber wir haben gesagt, nein, wir suchen uns den Plan B, entweder eine Ayurveda-Klinik in Indien oder in Sri Lanka, Kerala und so weiter, oder alternativ halt deutsche ayurvedische Ärzte. Wir hatten einige Telefonnummern recherchiert und da haben wir dann angerufen nach Weihnachten und siehe da, jemand war da und nicht in den Ferien zwischen Weihnachten und Neujahr und am nächsten Tag hat die Therapie eigentlich gleich begonnen mit der Panchakarma, mit der Rosskur. Mhm. Also entgiften, schwitzen, Gifte ausleiten und so weiter. Mhm. Das war der Anfang und so haben wir weitergemacht und es gab keine Wildkräuter im Dezember, auch im Januar nicht. Da habe ich dann Weizengras gezogen und dann gepresst und Weizengras Schnapsgläser quasi pur getrunken, um Chlorophyll in den Körper zu bekommen. Dazu noch Tees, bittere ayurvedische Tees, also Abkochungen, die das Gallenthema und auch das Nierenthema und das Ausleiten der Gifte angeschoben haben. Und ich musste ja meine Schlacke loswerden und meine Entzündungen. Und so habe ich Schritt für Schritt begonnen, meinen Körper zu reinigen. Und
das klingt jetzt so, als sei das ganz einfach gewesen, also diesen normalen Weg zu verlassen und dich für diesen Weg zu entscheiden. Aber das war sicherlich gar nicht so einfach, emotional auch, oder?
Also ja, das ist richtig.
Was hat dir die Stärke gegeben, das mit aller Konsequenz so...
Also vielleicht habe ich da eine Willenskraft, die man dazu braucht. Also ich war und bin ein Mensch, der gerne lebt und ich wollte auch damals unbedingt weiterleben. Die Chemotherapie hat mir nicht viel Hoffnung gemacht, denn meine Mutter ist trotz Chemo gestorben, mein Vater auch und im Bekanntenkreis, wenn man über 50 ist, dann häufen sich die Fälle von Menschen, die man aus der näheren oder weiteren Umgebung kennt, die plötzlich an Krebs erkranken und denen die halt meint, ist meistens das gleiche Schicksal, machen eine Chemotherapie und sterben trotzdem. Also ich hatte da wenig Hoffnung, dass ich damit irgendetwas erreichen könnte und war auf der anderen Seite so ein, wie soll ich sagen, so ein Hobby-Ayurvede, der sich ein bisschen mit Kurkuma, mit den Doshas, Vata, Pitta, Kapha ein bisschen auskannte.
Ah, und das warst du sowieso schon vorher, ja?
Ja, da hatte mich da ein bisschen eingelesen und ich hatte das Gefühl, ich kenne mich da ein bisschen aus, aber natürlich kenne ich mich da überhaupt nicht aus, weil der Ayurveda ist 3000 Jahre alt und es gibt Menschen, die studieren den ein Leben lang und sind immer noch nicht da angekommen, wo sie gerne ankommen.
Sehr komplex, ja.
Er ist sehr komplex und sehr tief und ist auch sehr weise und sehr reif. Und ich habe mir einfach nur das Oberflächlichste davon angeschaut, gedacht, wenn da so viel Forschung betrieben wurde in Sachen Pflanzen und Heilung, dann bin ich davon überzeugt, dass da auch ein Mittel enthalten ist und ein Weg enthalten ist, der mir aus dieser Situation heraushelfen kann. Wildkräuter, wie wir sie in Deutschland haben, sind ja im Prinzip nichts anderes als die wilden Pflanzen, die man in Indien für die Heilung verwendet. Es geht um Inhaltsstoffe, es geht um Bitterstoffe, es geht immer wieder um das Ausleiten von Giften und Toxinen aus dem Körper. Und das können unsere heimischen Wildkräuter ja genauso. Und so war also der Schritt vom Ayurveda zu unseren heimischen Wildkräutern, der war nicht besonders groß. Eigentlich war das sehr naheliegend, diesen Weg zu gehen. Und die Angst, die mich begleitet hat, die hatte natürlich ein Jahr lang immer wieder die Möglichkeit, mich in Zweifel zu ziehen. Ich musste sie einfach nur verdrängen, denn ich konnte rational, konnte dieser Angst nichts entgegensetzen. Ich musste ja den Weg, den ich einmal eingeschlagen habe, den musste ich ja quasi erstmal eine Weile gehen, um ein Resultat zu bekommen. Ja. Und deshalb habe ich meine Angst einfach verdrängt und habe den Arzt immer wieder vertröstet. Ich komme jetzt nicht zu einer Blutuntersuchung, ich komme auch nicht zu einem Röntgen. Ich mache das jetzt erstmal ein Jahr und will dann selber sehen, wie es mir geht. Aber es ging mir schon nach 3 Monaten, im Februar, März, April, als die Wildkräuter ihre Wirkungen entfaltet haben, ging es mir schon viel besser, wesentlich. Ich fühlte mich lebendig und fühlte mich...
Da warst du für dich gefühlt schon über den Berg, ja?
Eigentlich schon, ja. Also im Sommer habe ich diesen Arzt nochmal getroffen. Auf der Straße ist ja nur ein kleines Dörfchen hier, Starnberg. Und wie geht's Ihnen? Ich sage, ja, mir geht's blendend, wunderbar. Ja, ja, hat er so abgewunken. Vor allen Dingen, Sie kommen so mal zu einer Untersuchung. Sagt, nee, ich komme jetzt noch nicht. Ich mache erst mal weiter. Und so habe ich also ein Jahr weiter gemacht. Und dann war natürlich die Befreiung da, dass nach einem Jahr die Blutuntersuchung sehr, sehr positiv war. Ich hatte die besten Blutwerte, die ich je hatte. Und es waren auch keine Schatten da. Meine Lunge war super blitzblank sauber. Und der Arzt hat es zwar nicht verstanden, der wollte es auch eigentlich gar nicht verstehen, aber für mich war gefühlt einfach das Schlimmste oder vielleicht sogar alles überstanden, subjektiv. Ich konnte es ja nicht wirklich alles so deuten, wie man als Mediziner das deuten würde. Mhm. Aber ich war so positiv eingestimmt worden durch die Resultate, dass meine Angst mit einem Schlag weg war. Und diese Angst ist zwar zwischendurch immer wieder mal so in kleinen Schüben aufgetaucht, aber sie wurde jetzt von dem Tag an immer weniger, denn ich hatte den Beweis, dass es wirklich funktioniert. Und das hat mich auch dazu bewogen, eines Tages mal ein Buch darüber zu schreiben, weil ich wollte dieses Ergebnis, ich wollte die Fähigkeit der Ernährung und der Pflanzen, solche chronischen Krankheiten zu heilen, auch mal kommunizieren. Das ist zwar jetzt ein Einzelfall, das kann man nicht auf andere übertragen, aber es war mir doch wichtig genug zu sagen, hier ist ein Phänomen, schauen Sie sich das ruhig mal an, das ist so und so entstanden und das hat mich dann später auch bewogen, das Buch zu schreiben und die Einladungen ins Fernsehen zu Maischberger und zu Wieland Backes haben dann auch dazu beigetragen, eine Verbreitung dieses Buches herbeizuführen. Mhm. Und dafür war ich auch sehr dankbar, auch über die Kontakte mit der Schulmedizin und den traditionellen Heilformen, die wir in Deutschland praktizieren, denn die waren alles andere als begeistert, mich da so sprechen zu hören und wollten das natürlich gerne auch isolieren oder als Einzelfall abtun. Aber es geht hier nicht nur um Krebs, es geht auch um eine Ernährung, die den Körper stärkt und die uns lange leben lässt, im Gegensatz zu einer Ernährung, so wie wir sie tagtäglich praktizieren, die eigentlich genau das Gegenteil bewirkt.
Degenerativ ist, ja.
Mhm. Ja, genau. Die verkürzt unser Leben und nimmt uns eigentlich die Fähigkeit, raubt uns die Fähigkeit, unsere Kreativität und unser Potenzial auch wirklich bis an die Grenzen auszuloten. Denn gekochte, denaturierte Ernährung nimmt uns Energie und gibt uns keine Energie.
Das heißt, du hast dadurch auch einen Kreativitätsschub erlebt? Erzähl mal, was hast du da erfahren?
Ja, es war nicht nur ein Kreativitätsschub in Sachen von ich möchte etwas bewegen, ich möchte etwas Neues machen, also der Ausstieg aus meinem Beruf und die Gründung, also der Weg in die Selbstständigkeit und die Entwicklung des RevoBlend, eines High-Speed-Mixers, der in der Lage ist, halt auch Zellen fein aufzubrechen und das maximale Potenzial an Nährstoffen auch aus der Nahrung herauszuholen.
Sondern den hast du mitentwickelt, diesen RevoBlend? Den
habe ich mitentwickelt, genau.
Okay.
Ja, das ist mein Baby, mein Name, meine Firma und das ist alles aus diesem Bedürfnis, diesem inneren Bedürfnis heraus entstanden. Ich möchte diese Heilung kommunizieren und ich möchte auch eine Maschine dazu anbieten, die in der Lage ist, die Nährstoffe so aufzubereiten, dass das Maximum an Qualität auch dem Körper zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Und auf der anderen Seite diese mentale Befreiung, dass plötzlich Barrieren wegfallen und dass man quasi neu verdrahtet wird im Kopf und plötzlich Dinge versteht, die man vorher, weil man so komplett verschlackt war, eigentlich nur erahnt hat, aber nicht wirklich realisiert hat, wo und wie und wer und was hier in dieser Gesellschaft eine wesentliche, maßgebliche Rolle spielt und warum die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Das ist mir alles durch diese Heilung und durch die Klärung und die Reinigung von Körper und Geist durch die richtige Ernährung eigentlich schlagartig klar geworden. Und das beflügelt natürlich auch in Form von Vorträgen oder indem man sagt, ich bin jetzt zwar 60, mache aber trotzdem einfach was ganz anderes. Ich gründe eine eigene Firma und vertreibe dieses Produkt. Mhm. Und man kümmert sich gar nicht mehr um das Wenn und Aber und dies und das und alt und jung und wie und was. Das ist plötzlich alles nicht mehr so wichtig. Man denkt einfach nur noch an das, was man gerne möchte. Und die Zweifel sind beseitigt und du gehst deinen Weg und du weißt, du wirst unterstützt und du gehst weiter und weiter und es kommt immer mehr Unterstützung und schön. Je weiter du gehst, umso mehr Bestätigung bekommst du für die Entscheidung, die du gefällt hast. Mhm. Und das ist ein befreiendes Gefühl. Mhm. Das ist sehr gut und ich denke, Ernährung trägt da einen wesentlichen Teil dazu bei, denn je klarer wir denken, je sauberer unser Körper und je sauberer unser Blut ist, umso mehr Potenzial können wir auch entwickeln, denn unser Gehirn hängt ja auch davon ab, was wir essen, trinken, was wir denken und wie wir uns ausruhen und wie wir uns aktiv im Tag bewegen. All diese Dinge hängen miteinander zusammen und das war, da kann ich sagen, kann ich dem Krebs eigentlich dankbar sein, das war eine Glocke, die da geläutet hat, die eine neue Art von Leben für mich eingeläutet hat, ohne dass ich das damals wirklich wusste, aber heute sehe ich das ganz klar. Mhm. Es hat mein Leben beflügelt und es hat mich auf ein neues Niveau katapultiert.
Mhm. Du hast hinter dir ja einen meditierenden Buddha hängen. Ja. Das heißt, du praktizierst auch Meditation?
Ja, das mache ich schon seit längerem, also über 40 Jahre, dass ich das ein, zwei Mal am Tag mache. Und da gab es auch eine Veränderung, denn ein verschlackter Körper kann nur bis zu einem gewissen Grad sich auch im Bewusstsein fortentwickeln, denn wir brauchen Energie dafür, wir brauchen auch Licht in unserer Nahrung, um dieses Potenzial der Meditation wirklich auszunutzen. Und nachdem ich dann überwiegend von Wildkräutern gelebt habe und nicht mehr von konventioneller gekochter Nahrung, hat sich auch da etwas bewegt. Da gab es dann auch einen Quantensprung. Die Meditation wurde tiefer, sie wurde klarer. Das Bewusstsein danach fühlte sich erfrischter an und die Regeneration durch die Meditation war schneller und größer. Und auch das ist wieder ein Beweis in Anführungszeichen dafür, dass unsere wilde Nahrung und diese alte Form der Meditation, wie ich sie praktiziere, dass die einfach zusammengehören und sich ergänzen in einer Form, wie wir sie bisher vielleicht noch nicht erforscht haben. Aber ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren da noch mehr darüber erfahren, denn der Fokus der Wissenschaftler auf Ernährung und was sie bewirkt, ist momentan größer, als er jemals war. Denn die grüne Bewegung, wie sie jetzt in Europa stattfindet und die Umstellung oder die Umorientierung vieler junger Menschen hin zu vegan und zu einer bewussten Ernährung mit regionalen Produkten, ja, wird sehr viel bewirken. Und ja, das, was diese jungen Leute da demnächst noch herausholen, das erwartet uns in der Zukunft. Und ich bin gespannt, es wird bestimmt richtig gut.
Ja. Also das sehe ich auch speziell in den letzten 5 Jahren, ist da enorm viel passiert. Ja,
ja, genau.
Was mich, ein Aspekt, der mich noch interessiert, ist die Sache der emotionalen Reinigung. Also das hast du ja auch beschrieben in deinem Buch, dass das nicht nur darum ging, deinen Körper zu reinigen, das Blut zu reinigen, sondern es ging auch darum, dich mit dir selber auseinanderzusetzen und was da genau abgelaufen ist und was du da erlebt hast, das würde ich gerne noch wissen.
Ja, also der Hintergrund ist der, dass ich der Meinung bin, dass eine Krankheit sich nicht meinen Körper zufällig ausgesucht hat und dieses Phänomen, sondern dass dahinter eine Absicht war. Dass wir eingebettet sind in eine größere Intelligenz, die in der Lage ist, uns eine Aufgabe zukommen zu lassen oder zuzuspielen, an der wir wachsen können, egal wie diese Aufgabe aussieht. Meine war, den Krebs zu heilen. Und ich bin eigentlich halbwegs ferngesteuert durchs Leben gegangen und war von mir selber so eingenommen, wie man es nur sein kann. Meine Selbstgefälligkeit war schon grenzwertig und meine Arroganz teilweise auch. Und ich war anmaßend in manchen Dingen und emotional auch ein bisschen unterentwickelt. Meine Frau hatte eigentlich vor, sich mehr oder weniger von mir zu trennen, weil ich war nur noch über den Job zu motivieren und ich habe mich auch nur selber reflektiert über das, was ich im Beruf gemacht habe. Und da kommt man schnell, in ein Fahrwasser, das nicht immer mental gesund ist, das einen vielleicht nur diesen einen Betätigungszweig in einem Leben befriedigt, aber viele andere Dinge werden dann also vernachlässigt und sind dann unterentwickelt oder bekommen eigentlich die Balance nicht mehr hin, die man eigentlich haben könnte. Und so war dann dieser Weckruf, dieser Schock, jetzt bist du bald tot, war so groß, dass ich einfach alles überdacht habe, alles nochmal reflektiert habe. Und mein eigenes Verhalten natürlich auch, denn warum habe ich das bekommen? Was ist daran jetzt so interessant? Und wieso ist es gerade diese Krankheit und was kann ich da jetzt mitmachen? Also es war nicht die Resignation und das Selbstmitleid, warum gerade ich, sondern das war für mich eine Herausforderung, die ich annehmen wollte, zu sagen, das kann ich meistern, das kann ich schaffen. Ich hatte einen guten Arzt dabei, der mir ein paar gute Tipps gegeben hat. Die musste ich allerdings alle selber umsetzen. Da hilft mir ja keiner. Er hat mir vielleicht aufs Pferd geholfen, aber reiten muss ich ja selber. Und auch die Richtung, in die man reitet, muss
das
man sich...
Das war ja der Dr. Switzer.
Das war der Dr. Switzer, genau. Und das war so die Initialzündung und den Rest habe ich mir dann angelesen oder habe im Internet recherchiert. Da habe ich die ersten 2-3 Jahre sehr viel nachgeschaut, wenn es um Chlorophyll, um Nährstoffe geht, was die im Körper bewirken, was Entgiftung bedeutet und so weiter. Und die psychische Komponente war natürlich durch den Schock, in dem man einfach vor dem Ende seines Lebens steht und denkt, jetzt ist alles vorbei. Du wolltest aber noch das machen und jetzt kommst du gar nicht mehr dazu. Was machst du jetzt damit? Also diese Sehnsucht, das alles noch machen zu dürfen, die wurde immer stärker und so wurde auch mein Lebenswille neu geweckt. Aber gleichzeitig ging ich auch in eine große Demut, denn ich hatte das Gefühl, hier ist etwas passiert, das mir im Grunde genommen helfen möchte, ein anderer zu werden, ein besserer, als ich damals war. Und so ist es dann auch gekommen. Und meine tiefe Dankbarkeit für die Natur und für die Mächte und für die Kräfte, die in der Natur walten, die wir uns aber in der zivilisierten Welt kaum noch zunutze machen, die hat mich und tut's immer noch aufs Neue immer wieder überrascht, dass Energie, so wie sie in Pflanzen und wie sie in Früchten oder wie in Gemüse, wie sie da enthalten ist, wenn man sie richtig anwendet, den Körper wieder aufrichten kann und auch den Geist reinigen kann und für mehr Klarheit und für bessere Selbstreflexion sorgt. Diese Demut und diese Dankbarkeit, die fühle ich heute noch, spüre ich heute noch, und deshalb beten wir, wenn wir essen, wir danken der Natur für die Pflanzen, die ich jeden Tag in Hülle und Fülle ja geschenkt bekomme. Die sind ja gratis, ich muss sie ja nur holen. Und das ist ein Geschenk der Natur, das ist für mich nicht selbstverständlich, im Gegensatz zu früher, wo alles für mich selbstverständlich war und ich kannte das Wort Dankbarkeit auch gar nicht. Aber ich fühle mich um einiges gereifter, indem ich mit dieser Demut und dieser Dankbarkeit in den Tag gehe und die Nahrung zu mir nehme, die ich entweder kaufe oder die ich selber ernte. Das ist ein schönes Gefühl und es fühlt sich auch so an, als würde der Körper darauf reagieren, dass man mit dieser Geisteshaltung auch ein größeres Potenzial aus dieser Ernährung herausholen kann, als wenn man sie einfach nur so nebenbei zwischen Telefon, Handy und Laptop irgendwie ne, reinschiebt und ne, wenn satt ist, hört man auf. Das ist ein ganz anderes Herangehen an, also eine größere Wertschätzung und eine mehr Achtsamkeit, eine viel größere Achtsamkeit dem gegenüber, was die Natur uns schenkt, damit wir dieses Leben überhaupt leben können. Denn ohne Ernährung und ohne Nahrung hätten wir ja überhaupt keine Möglichkeit zu überleben. Und diese Wertschätzung und diese Achtsamkeit ist letztendlich durch diesen Schock, dass ich bald sterben werde, ist die zurück in mein Leben gekehrt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr positive Entwicklung.
Ein Geschenk, schön, dass du uns daran teilhaben lässt. Ich bin selber sehr, ich sag mal, rohkostaffin. Seit 2008 ungefähr habe ich immer wieder Phasen, wo ich nur Rohkost esse und habe die Rohkostszene auch sehr genau beobachtet. Und was mir aufgefallen ist, es gibt doch relativ viele Menschen, die sich sehr bewusst ernähren, sehr roh, sehr gesund und die aber alles andere als gesund aussehen. Wie erklärst, hast du das auch beobachtet? Und wie erklärst du dir das?
Also ich kenne natürlich nicht die Blutwerte dieser Menschen. Ich habe die auch nicht betreut als Arzt und so weiter. Ich kann das nur von außen beurteilen. Ich glaube, dass es da Defizite gibt, weil die Ernährung A nicht ausgewogen ist. Und weil B, dahinter auch ein gewisser Dogmatismus und eine Geisteshaltung steckt, die Leute manchmal doch verkrampft, weil sie doch das irgendwie wie ein Sport oder wie einen Leistungswettbewerb betrachten. Ernährung ist dann für sie, man muss diese 100%-Marke erfüllen und wenn nicht, dann fühlt man sich schlecht und tadelt sich selber und hat mal wieder das gegessen und schimpft mit sich selber. Und das ist meiner Meinung nach nicht die richtige Einstellung. Wenn man verstanden hat, welche Nährstoffe worin enthalten sind und dass man sich ausgewogen mit diesen Nährstoffen versorgen sollte, dann ist es nicht immer einfach, auch sich danach genau so zu ernähren, denn der Körper hat seine eigenen Gelüste und wir haben Stresssituationen, wir haben berufliche Anforderungen, wir reisen und das sind immer wieder Umstände, die aus dem häuslichen Umfeld, wo es alles mehr oder weniger geregelt ist, plötzlich nicht mehr funktioniert. Und wenn wir da nicht flexibel sind und eine positive Geisteshaltung generell gegenüber dem Leben haben, kann es dazu passen, es kann vorkommen, dass wir uns dann einfach schlecht fühlen, weil wir unser Pensum oder unser unser hohes Ziel, die 100% nicht erreicht haben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Rohkostbewegung, so wie wir sie jetzt kennen, eigentlich noch viel zu jung ist, um wirklich zu verstehen, welches Potenzial in welchen Nahrungsmitteln enthalten sind und wie sie zusammengestellt werden sollten, damit unser Nährstoffpotenzial auch gedeckt und befriedigt werden kann. Und wenn gekochte Nahrung dazugehören sollte, weil Gewürze, die ja basisch sind, auch eine gewisse Wirkung auf den Körper haben, wenn man die mit einbezieht und mit in Einklang bringt, mit dem Anteil an Rohkost, den derjenige oder diejenige praktiziert, dann kann das ein Vorteil sein, weil die Doshas, Vata, Pitta und Kapha, reagieren auf Gekochtes und auf Rohkost unterschiedlich. Mhm. Und das ist jetzt unabhängig davon, welche Nährstoffe darin enthalten sind, sondern einfach nur, weil es warm ist und weil es kalt ist oder weil es roh ist und weil es schwer zu verdauen ist oder leicht zu verdauen ist. Denn jeder Mensch hat ein anderes Verdauungsvermögen. Also es gibt Menschen, die können Salate wunderbar verdauen. Es gibt andere, die bekommen Blähungen. Und das ist natürlich bedingt. Es ist nicht immer der verschlackte Darm oder das degenerierte Verdauungssystem. Es sind auch die Doshas und die Verbindung, die man hier knüpfen müsste und die Therapie, die dort angewandt werden sollte, um das eindeutig zu klären, wem fehlt was, die ist eigentlich noch kaum entwickelt. Es gibt wenig Berührungspunkte zwischen Rohkost und den ayurvedischen Punkten. Das entwickelt sich alles jetzt erst. Die Schulmedizin ist davon ganz weit weg. Und
Aha, ja. Und diese Klinik, in der du damals warst, bei Dr. Switzer, die hatte rein diesen ayurvedischen Ansatz. Und die Rohkost hast du dann nachher noch damit integriert, oder?
Dr. Switzer hat beides. Der hat also eine ayurvedische Klinik, aber ist selber auch Rohköstler und weiß, wie Rohkost wirkt und funktioniert und therapiert entsprechend auch mit Rohköstlichkeiten, um Körper zu entschlacken, aber alles auf therapeutischer Basis, nicht auf der alltäglichen Basis. Die therapeutische Basis beinhaltet ja immer wieder Entschlackung und Entgiftung mit Fastenzeiten dazwischen, um den Darm zu sanieren und um Gifte auszuleiten. Das tun Wildkräutersmoothies auch von alleine. Sie sanieren den Darm und leiten auch Gifte aus. Deshalb haben Neulinge, Anfänger, Menschen, die damit beginnen, diesen Smoothie zu trinken, auch immer wieder mal Durchfall und Kopfschmerzen und Unwohlsein und glauben, sie vertragen diese Ernährungsform nicht. Aber das ist in Wirklichkeit eine Reaktion des Körpers auf die hohe Qualität der Inhaltsstoffe. Denn in dem Moment, wo man sie trinkt, beginnt die Entgiftung und der Körper reagiert dann teilweise heftig darauf. Also es ist ein gutes Zeichen. Man sollte das annehmen, in Dankbarkeit annehmen, dass der Körper so reagiert. Denn es ist ein definitives Zeichen, dass dort etwas ausgeleitet wird, was nicht in den Körper gehört. Aber auch das ist wiederum relativ jung in Deutschland und hat wenig Erfahrungswerte und es gibt kaum Therapeuten, die das ausführlich kommunizieren können. Wir haben viele Autodidakten in der Rohkostszene und das führt wohl auch dazu, dass dann Ernährungsdefizite entstehen und die richtige Beratung nicht stattfindet und so weiter und so weiter. Das ist meine Beobachtung und was ich sagen will ist, wenn die Entwicklung, wie sie jetzt beginnt oder begonnen hat, noch 10, 15, 20 Jahre anhält und konsequent weitergeführt wird, dann werden andere Menschen auf den Plan treten, die Defizite, die noch bei einigen Menschen heute herrschen, auch definitiv erkennen und therapieren können. Und dann wird es eine Ausgewogenheit geben, die zu wirklicher Gesundheit führt. Und ich bin sicher, das wird kommen. Und dazu gehört auch, dass die Pestizide verschwinden, dass Monsanto verschwindet und dass Bio das Normale wird und alles.
Ja, dass alles Bio ist. Einfach, dass man gar nicht nachdenken muss. Muss genau. Ich was waschen oder.
Ja. Alles andere macht ja auch keinen Sinn.
Ja. Russland geht ja da im Moment vor, gell?
Wer?
Russland geht im Moment vor, ja. Die da ist die Entscheidung gefällt worden, dass Russland der größte Produkteur von organisch angebauten Lebensmitteln sein soll. Das ist die Vorgabe.
Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Wunderbar. Wow. Bitte weiter so.
Ja, also ich bin sehr froh um dein Beispiel, Ralf, weil ich glaube, dass das sehr, sehr vielen Menschen Mut machen wird. Und ich bin sehr froh, dass du hier bei der Konferenz dabei bist und darüber erzählt hast uns. Und ich wünsche mir, dass wir dazu beitragen können, dass die Menschen einfach anfangen, die Verantwortung für ihre Gesundheit wieder in die eigene Hand zu nehmen. Und selber zu recherchieren und auch nicht einfach jetzt hier alles zu übernehmen und zu glauben, sondern macht euch auf den Weg, bildet euch eure eigene Meinung, recherchiert selber, kauft euch das Buch von Ralf, beschäftigt euch mit den Wildkräutern, macht eure eigenen Experimente und dazu kann ich euch nur einladen. Also ich kann euch sagen, ich habe so viele Menschen getroffen, die ganz wunderbare Erfahrungen gemacht haben, speziell mit den Wildkräutern und mit der Rohkosternährung. Und macht euch da selber auch auf den Weg. Großes Dankeschön an dich, Ralf. dass du dabei warst und danke für deine Arbeit. Wir werden alles verlinken, wo du erreichbar bist für die Menschen, die Fragen haben. Und ja, alles Liebe für dich.
Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast und wir all diese Themen ansprechen konnten, die auch mir am Herzen liegen. Du hast da wirklich das Beste aus mir rausgeholt und das verbreiten wir jetzt und du hast da, ich finde, einen tollen Job angeleiert und ich wünsche dir, dass du da noch viele Jahre drin bleibst, denn Multiplikatoren, wie du es bist, die brauchen wir unbedingt, denn wir müssen autark bleiben, wir müssen uns vernetzen und wir müssen, wie du schon gesagt hast, mit der eigenen Verantwortung herangehen und wir müssen selber Ernährungswissenschaftler werden, wir müssen unseren eigenen Körper studieren, wir müssen die Reaktionen testen, nicht dogmatisch, sondern spontan, improvisatorisch und auch mit einem gewissen Risiko an Dinge rangehen, um einfach zu erkennen, kann mein Körper das, fühle ich mich dabei gut und wenn diese Konferenz dazu beitragen kann, die Leute zu ermutigen, über den Tellerrand oder wie man sagt, out of the box, ein paar Sachen auszuprobieren und weitere Fragen kann ich auch dann per E-Mail oder über meine Webseite beantworten, auf der viele Dinge auch kommuniziert werden, die wichtig sind für den Einstieg und da bekommt man auch einen kleinen Leitfaden, was man kaufen sollte und warum keine tierische Ernährung und warum keine Milchprodukte und so weiter. Aber lass uns mal einfach weitermachen und abwarten, was passiert. Ich glaube, da kommt noch Großartiges auf uns zu.
Ja, genau.
Danke dir für die Einladung, ja?
Danke an dich, Ralf.
Anne, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.